Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Der Titel des neuen Buches von Ines Geipel klingt fast ein bisschen wie ein Kriegsbericht. Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass. Klingt emotional herbe, ist auch sehr persönlich, also ist wirklich auch beides. Es handelt sich um eine Auseinandersetzung mit einer Vergangenheit, die bis heute nachwirkt. Es ist eine Beschreibung eines Schweigens über Jahrzehnte, ein Schweigen, das Aufarbeitung eigentlich fast gar nicht möglich macht oder zumindest sehr, sehr schwierig macht. Es ist, das hat man jetzt schon erkannt, kein Roman, aber ein literarisch kunstvoll verfasste Familien- und Zeitgeschichte, die eng miteinander verwoben sind und die überraschende Linien ziehen, nämlich von Dissidenten in der DDR bis hin zu Pegida und AfD. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Ines Geipel. Ich möchte Frau Geipel mit einem Satz aus Ihrem Buch beginnen, der erst gegen Ende auftaucht und der mich tatsächlich geschockt hat, wie mich vieles in Ihrem Buch ein bisschen geschockt hat. Und zwar dem Satz, Angela Merkel hat 2015 mit ihrem berühmten Slogan, wir schaffen das, meinen alten Freundeskreis aus dem Osten aufgelöst. Seit dem Sommer 2015 gibt es diesen Freundeskreis nicht mehr. Wir erinnern uns, es ist der Sommer 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle. Was ist da passiert mit Ihrem Freundeskreis?
Naja, die Freunde waren vor allen Dingen dagegen, ja, dass Menschen, viele, sehr viele Menschen aus einem Krieg zu uns kommen. Und das hat zu viel Diskussion und Auseinandersetzung geführt und eben auch zum Bruch. Das ist tatsächlich so. Und das ist eigentlich auch das, was mich interessiert hat. Ja? Also wir haben sehr viel Diskussion gehabt über den Osten und wir wissen gerade seit 2015, der Westen winkt ein bisschen ab, sagt, was machen die da auf der anderen Seite? Der Osten ist zornig wenigstens und das zusammenzubringen oder ein Stück weit zu verzahnen und zu sagen, und wir kommen nicht weiter mit einem neuen Spaltungssyndrom, sondern genau das, was da kollidiert, ist zu besprechen und es ist eben uns auch nicht geholfen zu sagen, naja, das ist hier alles gar nicht so oder wir schieben das ein bisschen weg, sondern es ist ein Versuch, mit diesem Buch nochmal eine lange Zeitschiene zu legen, zu sagen, es ist auch sehr viel verlangt oder vielleicht gar nicht möglich gewesen mit 89, weil es eine ganz besondere Erfahrungswucht auch im Osten gibt, diesen Übergang so ganz mühelos zu schaffen.
Ich bleibe noch mal bei Ihrem Freundeskreis, der sich dann aufgelöst hat. Das ist eine Generation, das ist Ihre Generation, die Sie als Kriegsenkel bezeichnen. Eine Generation, der in den 80ern vollkommen klar war, die DDR ist nicht mehr zu reformieren, oder das war die Haltung, die ist nicht mehr zu reformieren, die kann eigentlich nur bekämpft werden. Das heißt aber, wir reden im Grunde in Teilen auch von einer dissidentischen Generation und die Linie von dort zu Pegida und AfD ist auf den ersten Blick nicht wirklich nachzuvollziehen.
Na gut, das steht ja so in dem Buch auch nicht drin. Ja? Die dissidentische Generation ist die Generation davor, also die Mauerkinder- oder Kriegsenkelgeneration. Ich habe versucht, wenigstens drei, wenn nicht sogar mehr Generationen, weil es gibt ja auch die Altväter, ja, also eigentlich fünf Generationen in den Blick zu nehmen. Und wie nimmt sich dieses Generationsband ab? Was wird in den Generationen? Nicht, weil die Generation das nicht will, sondern weil es nicht möglich ist, weil es ja auch ein politisches Diktat gegeben hat, über bestimmte Dinge nicht zu sprechen. Da sprechen wir ja auch von Denkverweigerung, von Fühlsverweigerung. Also ich spreche in dem Buch sehr viel von Tabubereichen einer Gesellschaft. Und wenn Sie mich fragen, dann ist die Mauerkind-Generation tatsächlich keine Generation der Dissidenz, sondern sie ist mit 89 ein großer Teil der Generation über Tschechien, über Ungarn gegangen. Da kann man sagen, okay, das ist eine Form von, ja, nein, aber die tatsächliche Dissidentengeneration ist ja die, die in den 50er Jahren im Osten, also wenn man jetzt Roland Jahn, Marianne Börtler, Marianne Börtler ist ein bisschen älter, aber die vielen Jenenser, Jürgen Fuchs, ja, die sind alle in den 50er Jahren geboren und haben mehrheitlich, ist klar, wenn man von Generationen spricht, spricht man immer von dem, ja, von denen, die da vorne agieren und nicht von 100%, die alle dasselbe machen. Aber diese Dissidentengeneration wollte eine Reform der DDR und eben nicht das Ende. Und die Mauerkind-Generation ist aber die, die gesagt hat, Schluss aus Ende, hier geht nichts mehr. Also da gibt es ja auch immer noch Unaufgelöstheiten, ja, zwischen den Generationen logischerweise. Und was mich interessiert hat jetzt, das war ja, glaube ich, Ihre Frage, ich hatte vor 5 Jahren ein Generationsbuch geschrieben, Generation Mauer, und da habe ich natürlich logischerweise diesen Strang, dass ein großer Teil, also wer wählt heute AfD im Osten, das ist zum großen Teil, sind die Männer aus meiner Generation, also das wissen wir ja. Und das war die Frage, was hat sich da zusammengeschoben, dass das so scheinbar mühelos möglich ist. Also was ist dieses seltsame Mainstream-Phänomen, was wir ja heute anschauen und was uns ja auch ein ziemlich mulmiges Gefühl gibt und wo ich der Meinung bin, das können wir nicht einfach so stehen lassen oder nicht einfach so hinnehmen. Hier geht es um eine politische und auch historische Verantwortung, und zwar zwischen Ost und West. Also, dass wir in dem Erzählstrang auch ein Stück weit wieder zusammenkommen, daran lag mir in dem Buch.
Das habe ich schon verstanden. Ich wollte mich jetzt nur so Stück für Stück mal vorarbeiten, weil ich diese Linie wirklich spannend fand und mich gefragt habe, Sie haben gesagt, das webt sich irgendwie zusammen, aber wie webt es sich denn zusammen? Also sind das Menschen, die gegen Ende der DDR so im Kampfmodus gegen das System waren, im Ablehnungsmodus gegen das System oder wie wir das heute auch gerne übersetzen mit gegen das Establishment? Ist das praktisch die Linie, die wir dann heute, ja, 30, 40 Jahre später dann eben auch sehen? Gegen das System, gegen das Establishment?
Naja, das Buch versucht eine breite Auslegeordnung. Es fragt natürlich zunächst mal, was sind denn das für prägende Erfahrungen in den Generationen? Und Generationen erzählen sich ja immer praktisch mit dieser Frühsozialisation. Also konkret, was haben die Kriegskinder, ja, für Erfahrungen am Ende des Krieges und am Anfang des Ostens, ja, gemacht? Und so frage ich das auch in der Mauerkind-Generation. Und das ist ganz zwangsläufig so, dass die Kriegsenkelgeneration die einzige Generation ist, die tatsächlich im totalen Einschluss groß geworden ist, im Schatten der Mauer sozialisiert wurde. Und dann wissen wir mit wenigstens den 80er, Mitte der 80er Jahren, die doch starke Punkszene, die Skinheads, das war die Revolte, ja, gegen das System. Und mit 89, gleichzeitig war es ja auch die Generation, die einen ganz klaren politischen Auftrag hatte, die sollte diesen Kommunismus umsetzen.
Ja? Die wollte nicht mehr.
Die wollte nicht mehr, die hat gesagt, bitte, vorbei. So, und dann, also es geht ja vor allen Dingen auch um Identitäten, ja, von verschiedenen Generationen. Und daran lag mir sehr viel, nochmal zu sagen, was ist denn da eigentlich historisch bedingt umgeschrieben worden nach 45? Also wir haben ja viel Diskussion gehabt im Sinne von die Demütigungs-, auch die Opfererzählung des Ostens ab 89, 90. Und mein Ansatz mit diesem Buch ist zu sagen, bitte versuchen wir doch Familien nochmal auf die lange Zeitschiene zu legen und zu sagen, was hat der Großvater, ja, nach dem Krieg nicht erzählt? Was konnte, Ostdeutschen konnten zum Beispiel ihre Väter, Großväter nicht betrauern. Es gab Halbe als einzigen Soldatenfriedhof. Wenn man wirklich wissen wollte, wo der Onkel oder jemand aus der Familie im Krieg abgeblieben war, musste man praktisch wie über den Westen gehen, über das Rote Kreuz, die Kriegsgräberfürsorge. Das sind ja sehr viele, das meine ich, mit Tabubereiche. Und wenn das alles nicht miteinander angeschaut werden kann, weil die Partei, also die kommunistische Partei, praktisch mit diesen Feldern Geschichtspolitik gemacht hat, hat das natürlich eine Folge für uns. Diktaturen sind per se Entlastungserzählungen und entlasten Menschen auch im Sinne ihrer eigenen Aktivität, politischen Aktivität. Und dort zu sagen, unsere Erzählung im Osten ist doch eigentlich 89, wir haben als Ostdeutsche das Land geeint. Das ist, wir könnten mit einem dicken Rückgrat, ja, sozusagen durch die Zeit gehen und vor allen Dingen bei diesem Buch noch nicht zu sagen, eine Gesellschaft, die im Grunde nie erzählt oder erklärt wird oder die sich gar nicht verstanden hat über das Geld, weil sie mit dem Geld gar nichts anfangen konnte, ja, erzählt aber heute sich immer über das Geld. Also die Renten, die Treuhandgeschichte, das muss man auch alles besprechen, das ist schon klar. Aber dass wir uns nicht aufhalten daran, sondern sagen, was liegt in unseren auch privaten Geschichten. Also ich lese das Private sehr politisch, weil es logischerweise in der Diktatur immer politisch ist. Ja? Also wenn ganz konkret ein Mädchen in den 60er Jahren geboren ist, der Vater flieht über die Ostsee, die Mutter geht nach und die Tochter bleibt bei den Großeltern und mir vorgestern begegnet und sagt, warum sind Sie eigentlich immer so politisch? Ich will nur Ihre Privatgeschichte hören. Dann sage ich ja, aber Ihre Geschichte, mehr Geschichte geht doch gar nicht als in dem Leben. Also das meine ich. Das Buch ist wie eine Einladung nochmal zu diesen oft ja auch sehr mit Brüchen belasteten Erfahrungen zu kommen und uns nicht unendlich in dieser Negativdefinition, wir haben immer das Minus zum Westen. Nein, wir sind doch aus unserer Geschichte heraus stark und das ein Stück weit freizulegen, das ist der Versuch.
Sie erzählen das auch entlang Ihrer eigenen Familiengeschichte. Ihr Großvater, der als SS-Mann nach Riga ging, mit Familie im Schlepptau und dort Karriere machte, nach dem Krieg kein Wort darüber verlor. Sie erzählen von ihren Eltern, die der Aufbaugeneration angehörten. Ihr Vater wurde in den 70er Jahren Stasi-Agent, da wusste niemand davon, hat mit 8 verschiedenen Identitäten erlebt. Sie haben das viele Jahrzehnte später aus Akten erfahren. Und auch darüber wurde nie geredet. Es ist dieses große Schweigen, was Sie auch aus Ihrer eigenen Familiengeschichte heraus erzählen. Und ich habe mich gefragt, nun ja, also ich meine, wer hätte denn damals eigentlich auch sagen sollen, Opa war übrigens ein Nazi. Ja, also das wäre ja schon Verrat in der eigenen Familie gewesen. Also diese Dinge zu erzählen, man versteht das auch immer aus Westsicht, weil es auch da Jahrzehnte gedauert hat, bis es zu einer öffentlichen Diskussion gab. Man versteht schon, dass die ersten Generationen immer ein Problem damit haben, über ihre, sagen wir mal, Untaten oder schwierigen Zeiten zu berichten.
Absolut, das ist zweifelhaft so. Das wissen wir ja auch aus unserer sehr in vielen Facetten faszinierenden deutschen Geschichte. Aber ich sitze ja nun auch ganz bewusst jetzt hier und auch gerade in diesem Jahr mit diesem Buch, weil ich schon denke, gerade wir haben das ein bisschen sortiert mit der Mauerkind-Generation, wie wählen wir ja in diesem Jahr? Es ist das Superwahljahr, was die Landtage angeht im Osten. Und sich da nochmal zu vergewissern. Und natürlich sind das Belastungen, ja, richtig. Ich erzähle ja auch, dass das Buch, der Anfang ist sozusagen das frühe Sterben meines Bruders mit 50 Jahren. Normalerweise, ja, stirbt man nicht mit 50 Jahren. Also er hat da einen hochaggressiven Hirntumor. Und praktisch, das Buch ist der Versuch, die Zeit mit ihm mir nochmal ranzuholen, über die Wörter, über Bilder, über Erinnerungen. Und wir sind mit 89. Und nochmal, ich bin nicht da, irgendeinen Vorwurf zu machen, sondern mir zu überlegen, was ist die Schwierigkeit, dieses Sanktuarium Familie? Ja, warum ist es so schwer? Sie sagen es ja, es bedeutet was. Es bedeutet was, wenn ich nach den Großeltern frage, wenn ich nach dem frage, was die Eltern in einem System gemacht haben. Da geht es um Loyalitäten. Und um dieses Phantomatische, also dass wir nicht fragen oder anfangen rumzueiern, weil wir Angst haben, dass es zu einem Bruch kommen könnte oder dass jemand aus einer Familie rausgesetzt wird. Und die Angst war offenbar ja bei meinem Bruder so stark. Und ich akzeptiere, dass das so ist, aber es hat natürlich eine Bedeutung und es hat auch eine Bedeutung für das eigene Leben, ohne Frage. Und diese Corona oder dieser große Hof des Nicht-Sprechen-Könnens miteinander. Ich glaube, es ist doch vielleicht schon ein Gewinn, wenn wir praktisch ein Stück mehr davon verstehen, dass es so schwer ist und warum es so schwer ist, dass das wirklich auch mit Gesellschaft am Ende des Tages etwas tut. Ja?
Also ich musste das Buch tatsächlich zwischendurch immer mal wieder weglesen, weil es mich auch so berührt hat und was es wirklich auch gar nicht so leicht, also es ist schön zu lesen im Sinne von, es ist gut geschrieben, aber es ist emotional schwer zu lesen. Und warum ich es auch schwer zu lesen fand, weil Sie diese Familiengeschichte, die schon auch hart ist, verknüpfen mit dem Thema Gewalt oder, um es konkreter in Ihren Worten zu sagen, mit dem Thema Hemmungslosigkeit. Sie dröseln das ein bisschen auf anhand auch der Geschichte Ihres Vaters, der als Stasi-Agent im Westen tätig war. Ich glaube, es war Hauptabteilung 4, zuständig für Republikflüchtlinge und andere Dinge und sagen, der kam dann eben nach Hause und der hat uns praktisch wie Trainingspuppen behandelt. Das heißt, er hat uns grün und blau geschlagen, wäre vielleicht sogar noch ein Euphemismus.
Ja, klar. Aber es ist nun mal auch historisch bedingt, das wissen wir ja von vielen Erzählungen, Kirche, Kinderheime, da ist es praktisch eher strukturelle Gewalt, aber es gibt natürlich auch die privaten Diktatoren. Ja? Und das, Sie haben ja ganz am Anfang nach der Generation gefragt und warum schiebt sich jetzt etwas in eine bestimmte Richtung? Warum gibt es diese Reinszenierung? Es ist ja die Frage nach dem inneren Hitler.
Ganz genau.
Und gerade in dieser Generation, der Kriegsenkelgeneration, also die im Einschluss sozialisiert wurden, ist das Thema Gewalt ein großes Thema. Ja? Und es zu formulieren, zu sagen, ich gehe daran nicht vorbei, sondern ich möchte, dass das öffentlich auch möglich ist, darüber zu sprechen. Sie wissen sicherlich, ich habe viele Jahre mit den Dopingopfern mich befasst. Die gehen sozusagen aus der Familie raus, weil sie sagen, ich halte diese Gewalt nicht mehr aus und gehe in den Sport und dort ist die Gewalt noch stärker. Ja? Also das sich auch klar zu machen, dass das in diesen Generationen liegt. Ja? Und ich spreche jetzt hier über den Osten in diesem Buch, weil es eine Signifikanz hat, weil diese Gewaltlust eine andere Dynamik hat. Es ist ja immer wie in der Petrischale, sehen wir etwas viel deutlicher. Das heißt ja aber nicht, dass diese Gewalt im Westen nicht da ist, ja? So, sondern es geht ja um den Ausschnitt, den ich anschaue. Und da dächte ich schon, eben weil ich mit den letzten Büchern auch immer wieder an diesen Themen geschlurft bin, die Amok-Geschichte, dass das nochmal anders gesellschaftlich da sein sollte.
Genau, was es nämlich so bedrohlich macht, ist, dass Sie das nicht nur aus der Familie heraus erzählen, sondern eigentlich aus einem Staat heraus, als sei es ein fester Bestandteil auch dieses Staates DDR gewesen.
Naja, ich merke einfach über die Zeit hin, gerade seit 2015, es gab eine Reaktion im Osten auf die Flüchtlingsdynamiken. Ich finde, ja, die sind da, diese Reaktion, aber dass sie in dieser Vehemenz gekommen sind, übrigens ja auch in Osteuropa, erzählt doch ein Stück weit, also hat doch einen historischen Boden. Und diesen historischen Boden wollte ich beleuchten.
Ja. Ich fand es, wenn ich jetzt nach 89 denke, dennoch erstaunlich. Also denn, wenn man so will, kam der Mauerfall für Ihre Generation ja noch halbwegs rechtzeitig. Sie sind auch
zum besten Moment.
Genau, zum besten Moment. Man konnte sich sozusagen nochmal neu sortieren. Man konnte auch reden. Ja, dieser Staat, der einen drangsaliert hat, war weg. Und trotzdem ist dieses Schweigen geblieben. Ja, und das zusammenzubringen, fand ich ganz schwierig, weil ich dachte, nun ja, der Mauerfall kann ja auch ein befreiendes Moment sein, wo Leute nach vorne gehen und sagen, und jetzt kann ich es aber erzählen, ja, jetzt kann ich was dagegen sagen.
Klar.
Jetzt lebe ich in einem System, das das zulässt.
Ja, also nochmal, ich erzähle diese Generation, ja, die Generation Mauer wie eine gespaltene Generation. Es gibt viele, die das ziemlich proper hingekriegt haben. Aber es fällt mir natürlich sehr auf, dass es eine überproportional große, wenn ich wieder mal auf die AfD komme, Zahl gibt in dieser Generation, die praktisch ihre inneren Mauern haben nicht auflösen können. Und ich betone das nochmal ausdrücklich, im Grunde ist, wenn man es historisch und auch psychologisch liest, ja, erzählt es doch genau davon, dass mit der Mauer ist das Angstsystem zu Ende, aber es ist doch nicht. Menschen gehen doch mit ihren Prägungen, mit ihren Erfahrungen in eine Zeit, ja? Und müssen sich neu konsolidieren, schieben etwas erstmal eine Zeit lang weg, weil es auch unangenehm ist. Das kann man ja alles verstehen. Aber worum wir ja hangeln, worum wir kämpfen, ist doch ein Maß von Gesellschaft. Das Buch richtet sich eben auch ganz sehr an Leser, die natürlich sich Fragen stellen und es geht ja um eine Art Selbstvergewisserung miteinander, die denkende Mitte wie stabil zu halten sozusagen. Ja, also die extremen Ausschläge, die können wir eh nicht erreichen, aber dass wir als Gesellschaft nicht noch mehr verrutschen im Osten, darum ging es mir auch.
Der Anlass, das Buch zu klatschen Sie ruhig. Der Anlass, dieses Buch zu schreiben, war der frühe Tod Ihres Bruders. Sie haben es vorhin gesagt, vor einem Jahr an einem Hirntumor gestorben. Sie haben ihn in dem letzten Monat begleitet und er hat es Ihnen, glaube ich, relativ spät erzählt. Und wenn Sie über Ihren Bruder schreiben, merkt man wirklich an jeder Stelle so diese enge Verbundenheit. Und man bekommt aber auch mit, dass es sich schon auch entfremdet hatte und dass da ein Schweigen auch da war, das nicht wegging. Und das nicht irgendwie wegzubereden war.
Absolut. Und ich wollte natürlich diesen Dissens, den es gegeben hat, auch nicht im Danach wegmoderieren und sagen, diese Liebe ist die Liebe und die bleibt die Liebe. Und nochmal, er hat praktisch für sein Überleben ganz eigene Strategien. Also als Lehrer war sein Projekt positives Verleugnen. Das war so ein Begriff, wo ich immer gesagt habe, Robby, das kann nicht funktionieren. Also das geht für eine Zeit, aber auf Dauer kriegt man keinen Boden. Ja, so. Und gleichwohl, finde ich, hat jeder Mensch ein Recht, ja, das zu leben, wie er es nun gelebt hat. Und trotzdem bleibt diese Bitternis natürlich. Ja, dass er ist ja eigentlich wie so ein Unvollendeter. Also nicht nur, weil er sehr jung gestorben ist, sondern ich habe verstanden, auch über das Schreiben und im Sortieren dessen, was wir uns mitgeteilt haben, dass er massive innere Mauern hatte, aber gleichwohl unendlich gesucht hat. Und das wollte ich auch nochmal sagen. Ja? Also dieses, es gab wie ein ganz klares Bekenntnis zueinander am Ende des Lebens, aber in Stasi-Familien lebt es sich eben auch nicht normal. Ja? Also er hatte diese innere Mauer der Schwester eben nicht zu sagen, wie schwer krank er ist, sondern erst in dem Moment, wo klar war, er wird sterben. Ja, erst dann gab es diese 4 Wochen miteinander und das ist natürlich auch im Danach, wir hätten noch ein ganzes Jahr haben können, ja, so um etwas zu klären. Also der Ruf nach dem anderen war möglich in dem Moment, wo nichts mehr zu klären war. Das schreibe ich ja auch.
Das war auch eine Art Vermeidungsstrategie, Ihnen das so spät zu sagen, weil er wusste, Sie werden ihm auf die Pelle rücken und sagen, lass uns doch mal
also ich find,
die Vergangenheit aufarbeiten.
Wenn jemand so schwer krank ist, muss man das sehr genau überlegen, mit dem er auf die Pelle rücken. Aber trotzdem, klar, ich hätte versucht, ihn zu locken.
Ganz am Anfang haben wir über Ihren 2015 durch den Satz der Kanzlerin, wir schaffen das aufgelösten Freundeskreis, gesprochen. Was unterscheidet denn die Herangehensweise und das Schweigen Ihres Bruders von den Menschen, von denen Sie sich dann seit 2015 gelöst haben? Sind das nicht sozusagen eigentlich alles Kinder dieser gemeinsamen Schmerzensgeschichte?
Ja, am Ende des Tages ist das so. Ja. Und trotzdem, das gehört ja auch in unsere Erzählung, dass man immer wieder neu die Möglichkeit hat, zu entscheiden. Ja? Also zu entscheiden für oder gegen etwas. Und wenn man sich den politischen Raum anschaut, wie in Chemnitz, ja, dann gibt es die Hochradikalisierten, die die Straße bestimmen. Und es gibt sozusagen sehr viele Menschen, die sich das anschauen, die sich überlegen, ja, gehe ich da rein, bleibe ich da draußen? Und es ist ein bisschen der Versuch, also das geht in dem Buch sehr viel subtiler, glaube ich oder hoffe ich. Aber am Ende des Tages ist es natürlich die Frage, wenn ich das sehe, ja, wenn es um den Bruch eines Systems geht, bin ich dabei oder bin ich aktiv dagegen? Das entscheidet jeder für sich.
Ja, das hat mich schon beeindruckt, dass ein ehemaliger Freund von Ihnen da in der 4. Reihe, glaube ich, war es, mitgelaufen ist.
Ja.
Das muss schon irgendwie ein bisschen gruselig sein.
Also, ja, da ist
man
viel passiert.
Gefühl hat, man muss so seine eigene Vergangenheit überprüfen und fragt sich, was ist da passiert. Ne?
Ja, da ist viel passiert und 30 Jahre sind natürlich mittlerweile auch ein Zeitraum, ja,
klar.
Nach 89. Da kann man schon Umwege machen, aber sich, wie man sieht, in sehr unterschiedlicher Weise neu konsolidieren.
Mhm. Ja. Sie gehen natürlich der Frage nach, was braucht es eigentlich, um dieses Schweigen in Teilen zu durchbrechen und haben als Antwort darauf unter anderem, eigentlich bräuchten wir ein eigenes Narrativ, was bisher so nicht existiert. Wie könnte denn dieses Narrativ aussehen? Wie könnte sich das anhören?
Naja, zunächst glaube ich, dass es wirklich in der Zeitschiene auf dieses 89 und auf das, was die Ostdeutschen tatsächlich gemacht haben, ja, was das für ein Glückskapital ist, ja, dieser Moment.
Ja, nicht und jeder hat eine erfolgreiche Revolution veranstaltet.
Genau,
ja.
Nicht jeder kann für in seinem Leben sagen, ich habe es in der Frage wirklich gut gemacht. richtig gut gemacht. Und ich glaube, wenn wir das stärker im Kopf hätten, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Brüchen, wenn sie mit Polen, mit Tschechen, mit Albanern auf dem Podium sitzen, dann gibt es, oder Australiern, dann gibt es immer wie so einen Historienneid. Ja? So, also bei Polen vielleicht nicht, aber ich sage jetzt nochmal, wenn es Australier sind oder Kanadier, da ist es sozusagen, wir haben es gemacht und wir haben es hingekriegt. Und dass wir jetzt in einem ziemlichen schwierigen historischen Raum sind oder politischen Raum, ja, aber dass wir uns nicht festhalten an der Negativerzählung, sondern sagen, also das gehört vor allen Dingen zu unserem Leben. Und dann ist das Narrativ, ich gebe mir Mühe zum Beispiel, diese historischen Mythen auch des Ostens noch mal ein bisschen aufzudröseln. Zum Beispiel gibt es ein langes Kapitel zu Buchenwald und was ist eigentlich das Interesse, ja, das historische Interesse der Kommunisten gewesen. Was ist das? Was steckt in diesem Mythos? Kann das jetzt nicht alles erzählen, aber nee. Das wird sehr konkret nochmal benannt und dass wir im Grunde diese doppelten Umschreibungen, das habe ich vielleicht schon erwähnt, nach 45, aber auch nach 89 in den Blick nehmen, um in ein gutes, stabiles Fahrwasser zu kommen. Das wäre schon was.
Das müssen wir auch leider als Schlusswort nehmen, obwohl wir, glaube ich, stundenlang weiterreden könnten. Vielen Dank, Ines Geipel. Herzlich willkommen, Herr Augstein und Herr Blome.
Hallo, guten Tag.
Es ist eine widernatürliche Situation, denn Sie zwei reden sehr gut und erfolgreich miteinander, auch ohne Betreuung. Zum Beispiel seit 8 Jahren in Ihrer Sendung Augstein und Blome über aktuelle politische Themen auf Phoenix. An anderen Tagen verlegt Jakob Augstein die Wochenzeitung Freitag. Nikolaus Blome ist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung.
Er macht das nur im Nebenberuf. Es ist eine kleine Aufgabe, der ist ja gewachsen. Den Freitag zu verlegen ist schon okay.
Ihr Partner zu sein ist eigentlich sein Hauptakt, oder?
Ja,
das ist jedenfalls die Hauptherausforderung. Teil meiner Arbeit, ja, das
stimmt. Wir legen Sie auf diesem blauen Sofa nicht auf die Couch und reden über Ihre Beziehung, weil das haben Sie in allen Interviews.
Fände ich aber ganz schön eigentlich, weil da gibt es so viel dazu zu sagen und ich hätte mich auch zu beklagen über ihn. Wir könnten eine Art Paartherapeutin schon ganz gut gebrauchen. Also wenn Sie das vielleicht übernehmen würden, den Job?
Ich glaube, während wir über die anderen Themen sprechen, behandeln wir das mit. Also Sie haben zu Ihrem Buch oben und unten schon sehr viel erzählt über sich und über Ihre Beziehung. Ich würde Ihnen das ersparen und zusammenfassen. Sie beiden mögen sich, Sie streiten sich und Sie behaupten sich auch zu siezen im Privatleben. Aber jetzt kommen wir zu Ihrer gemeinsamen...
Und welche von den drei Aussagen glauben Sie?
Das mit dem Siezen kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Doch, ist aber so. Doch, ist das ist das Einzige, was stimmt.
Sie sind schon so lange zusammen wie 2 Legislaturperioden in dieser Fernsehsendung.
So habe ich das noch nie gesehen, ja, stimmt.
Die CDU und die SPD sind im Laufe der mittlerweile 3 großen Koalitionen sich so ähnlich geworden, dass viele Wählerinnen und Wähler mittlerweile offensichtlich eine Partei für überflüssig halten. Wieso ist durch Ihre ständige Reibung da keine politischere Nähe erfolgt zwischen Ihnen?
Sie meinen, ich bin so runtergerockt wie die SPD?
Ich würde das jetzt nicht zuordnen.
Nein, aber
ich glaube, Sie sind immer noch jeder für sich seine Volkspartei.
Ich würde gerne die Frage ernst nehmen, weil Sie ja recht haben, dass die beiden Parteien, SPD und CDU, beim Regieren einander zu ähnlich geworden sind. Vielleicht muss man das auch.
Also die CDU ist der SPD zu ähnlich geworden, deswegen ist die SPD jetzt hinuntergefallen.
Also wie Sie sehen, aber auf alle Fälle hat das diese Jahre, die Länge dieser Jahre, sagen wir mal so, der ganzen politischen Landschaft nicht so rasend gut getan, weil das halt eben klassische Arithmetik an den Rändern Flächen aufmacht, die insbesondere bei der CDU von der AfD dann am Ende des Tages besetzt worden sind. Das kann sich keiner gewünscht haben. Ich glaube aber, dass der Unterschied zu unserer kleinen Sendung ist, wir müssen nicht regieren. Wir müssen nur klar machen, und das geht sehr gut, weil es von weltanschaulich unterschiedlichen Standpunkten eben kommt, was die Unterschiede sind, die CDU und SPD schon noch in sich tragen, wobei ich jetzt gar nicht die CDU vertreten möchte und der Kollege auch schon die SPD naja, nicht. Also aber es gibt 2 Pole auf bestimmte Punkte oder bestimmte Fragen zu schauen und das sind weltanschauliche Unterschiede, die sich anfangs als links und rechts abgebildet haben und, wenn ich einmal den Titel nennen darf, inzwischen heute sich besser vermessen, beschreiben und ausleuchten lassen, wenn sie es oben und unten nennen.
Aber ich finde ja den Vergleich irgendwie ganz, ganz, ganz interessant und ganz spannend von Ihnen und will den auch sehr, sehr ernst nehmen und Ihnen auch genau den Unterschied eben sagen, weil wenn wir jetzt einen Finanzminister haben von der SPD, Herrn Scholz, der die Politik der schwarzen Null von seinem Vorgänger Schäuble, CDU, einfach genauso weiterführt, total wahnsinnig, gegen jede Vernunft, jetzt den Ländern das Geld für die Flüchtlingshilfe streitig machen will, nur wegen dieser schwarzen Null-Ideologie, ja, dann hat das halt mit Sozialdemokratie einfach nichts mehr zu tun, was auch der Grund ist, warum die SPD die ganze Zeit den hier macht und daran wird sich auch so nichts ändern. Und da würde ich jetzt sagen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den Fehler machen wir halt nicht. Also,
nee.
Also die Art von Angleichung und sich so ranschleimen und gucken, wenn ich noch ein bisschen mehr so werde wie der Kollege Blome, dann ja, weiß ich auch nicht, was dann nein.
Sie müssen auch nicht von außen bewertet werden, aber ich dachte tatsächlich, wenn man so lange über Themen redet und sich ja auch zuhören muss, dass man dann irgendwann automatisch seinen Standpunkt in die Richtung der Perspektive des anderen so ein bisschen verschiebt, weil man einfach ständig dran ist.
Sie meinen so eine Art Stockholm-Syndrom?
Stockholm-Syndrom, ja. Nee, Sie sind meine Geisel.
Es ist ja mit der Migrationskrise, mit dem Flüchtlingsherbst 2015, 2016 ein ganz großes Thema hinzugetreten, finde ich, das inzwischen alle anderen Politikfelder durchwirkt. Jetzt kommt, wenn Sie so wollen, sogar in der Finanzpolitik an, endgültig als Verteilungskampf, weil die Zuwächse der Steuereinnahmen nicht mehr so sind, wie sie mal geplant waren. Also muss Herr Scholz sich entscheiden, gehe ich an die Rente ran, gehe ich an andere Sozialausgaben ran, gehe ich an den Verteidigungshaushalt ran oder sage ich eben den Ländern Pech gehabt, jetzt habt ihr das Problem mit den Flüchtlingskosten, das schiebt der Bund jetzt euch mal zu, was echt eine Sauerei ist.
Obwohl er ja auch vorher geholfen hat, also vorher hat der Bund ja noch Zusagen
also
gemacht,
das finde ich,
2016.
Das kann man nicht machen. Man müsste aber mit den Leuten in Ruhe anfangen, ein Gespräch zu führen, wie soll dieses Land ausschauen, wie viel kulturelle Vielfalt wollen wir zulassen, wollen wir haben.
Warten Sie, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nur mal wissen, wieso sind Sie nicht näher beieinander, aneinander gerückt in
das
8 Jahren.
Ich sagen.
Aber
also ich kann
ja,
das beantworten.
Ja.
Ich kann das beantworten. Das ist so, dass Sie kriegen nur die Themen mit, über die wir uns tatsächlich streiten. Also es gibt eine ganze Menge Fragen, und das sage ich auch ganz bewusst, wo wir gar nicht so unterschiedlicher Meinung sind. Dann inszenieren wir aber auch keinen künstlichen Streit, weil das ist ja irgendwie blöd und das glaubt einem auch kein Mensch und das hältst du auch auf Dauer nicht durch. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier dieses Buch gemacht haben, wir haben das jetzt gemerkt in den anderen Gesprächen, die wir schon hatten, oben und unten. Ich würde zum Beispiel oben und unten anders erklären als er. Das ist ja, ich fand es irgendwie ganz kurios. Wir machen das Buch zusammen. Es hat Spaß gemacht. Ich finde, es ist ein gutes Buch, es ist spannend. Aber was wir da eigentlich gemacht haben, warum wir das gemacht haben, was so die Idee war, das erklären wir beide sehr unterschiedlich. Mhm. Für mich ist oben und unten die Frage, das sind die Leute, die Angst haben und die Leute, die keine Angst haben, die zuversichtlich sind. Und die Leute, die Angst haben, haben halt Angst vor ihrer sozialen, dem Status, den sie vielleicht verlieren, weil sie prekär beschäftigt sind, weil sie Angst haben, dass ihre Rente nicht reicht, weil sie Angst haben, dass die Miete bald nicht mehr bezahlbar ist, Riesenproblem in den Städten. Oder sie haben halt Angst vor kultureller Fremdheit, vor zu viel Veränderung durch die Globalisierung, auch durch Migration. Das heißt, das sind sozusagen verschiedene Faktoren, die aber zu einer Verunsicherung führen. Und die nimmt zu in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese Spaltung, die wir haben in der Gesellschaft, vor allem die ist, die Leute, die sich fürchten vor der Gegenwart oder vor der Zukunft und die Leute, die sagen, wir kriegen das ganz gut hin. Und die Politik, ganz kurz, und die Medien, die sind in Wahrheit nicht in der Lage, das ausreichend aufzufangen.
Damit haben Sie schon einen Teil, den ganzen Satz will ich hinterher schieben, damit haben Sie schon einen Teil von oben und unten unfreiwillig beschrieben, weil Sie sich wie so ein Ethnologe durchs Mikroskop über die deutsche Gesellschaft wollen sagen, die haben Angst und die müssen Angst haben. Und das ist auch alles Ängste. Und wenn die Fragen haben, die mir nicht passen, dann haben die bestimmt diese Fragen, weil es Ängste sind. Und da guckt jemand, Entschuldigung, aus dem Elfenbeinturm, aus so einer sehr gesättigten Morallandschaft herab in die Niederung und sagt, Angst, 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 das kann ja nicht ernst gemeint sein, das sind ja irrationale Sachen. Ich glaube, dass man an sowohl soziale Fragen, an Verteilungsfragen, aber vor allen Dingen an die Geschichte mit kultureller Veränderung, Zuwanderung, sehr rationale Fragen stellen kann, die nichts mit Angst zu tun
aber
haben.
Aber Angst ist rational. Hey, Angst ist nichts Irrationales. Wenn ich über eine 7-spurige Autobahn
aber warten,
gehe
Sie lassen
und
Sie
Angst habe ich ja platt gemacht,
da.
Ist rational. Angst ist nichts
hören
Böses.
Sie, hören Sie auf die Chefin jetzt. Das hat, finde ich, den solchen Menschen Angst im Sinne von, die wissen auch nicht mehr so ganz genau, was sie tun und die lassen sich davon etwas steuern, was nicht kontrollierbar ist. Das finde ich eine Unterstellung, die nicht legitim ist.
Aber
das
was
ist
sind denn
fair.
Die rationalen Gründe für eine Spaltung, die Sie dann sehen?
Sie können sich schon die Frage stellen, also Sie können an die Politik die Frage stellen, habt ihr das wirklich unter Kontrolle? Habt ihr unter Kontrolle gehabt, die Zuwanderung? Wussten wir, wer kommt? Haben wir die Kraft und den Willen vor allen Dingen auch, diese Menschen hoffentlich alle gut zu integrieren. Da gibt es große Fortschritte, gar keine Frage.
Das Thema ist doch durch.
Nein, das Thema ist überhaupt nicht durch.
Nee, aber an dieser Migrationsfrage definieren Sie dann oben und unten, weil Herr Augstein ja gerade gesagt hat, oben und unten definiert sich für ihn, also differenziert sich in die, die Angst haben und die, die eben keine Angst haben. Und bei Ihnen?
Ich würde sagen, oben und unten an dieser Frage ist auf gar keinen Fall ökonomisch oder auf gar keinen Fall rein ökonomisch, weil unten in dieser Definition oder in diesem Blick auf die Dinge all jene wären, die sagen, die da oben machen irgendwas, was sie uns nicht mehr richtig erklären, was nicht richtig in Ordnung ist, was ich nicht so möchte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde nicht mehr gefragt. Und das sind ja Leute, die vielleicht Angst um ihren schlecht bezahlten Arbeitsplatz haben und dann wären sie auch im augsteinischen Sinne unten. Aber das sind auch Leute, das sind Hochschulprofessoren, die irgendwelche Aufrufe unterschreiben und auch das Gefühl haben, irgendwas im demokratischen Diskurs hat nicht gut funktioniert in einem Moment, wo es darauf ankam. Und darum haben wir das Gefühl, dass sich die da oben, wer immer das dann ist, total diffus mitunter, von dem Rest der Landschaft abgekoppelt haben und machen, was sie wollen und wir müssen es ausbaden.
Und da bin ich zum Beispiel, beispielsweise total der Meinung des Kollegen. Er beschreibt eine Vertrauenskrise und eine Legitimationskrise, die in den Medien und in der Politik zwar wahrgenommen wird, aber wo die Medien und die Politik weitgehend hilflos sind. Das ist ja ganz interessant zu beobachten, die Versuche von Journalisten, das Phänomen zu verstehen, dass Leute ihnen misstrauen. Ja, war für Leute wie ihn und mich irgendwie schwierig in den letzten Jahren, Fake News, Lügenpresse und so. Das kann man zwar abtun und sagen, naja, die sind alle doof und sehen auch irgendwie so komisch aus und haben keine Haare auf dem Kopf und keine Ahnung und so, aber das wäre zu leicht. So leicht sollte man es sich nicht machen. Das heißt, diese Legitimationskrise ist da. Ich persönlich, und da unterscheiden wir uns halt fundamental, halte sie für ein Strukturproblem dieses Kapitalismus, in dem wir leben, dieses neoliberalen Kapitalismus. Das ist übrigens auch der Grund, warum das in England, Frankreich und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht sehr viel anders ist. Wir haben ja kein deutsches Problem oder ein sächsisches Problem oder ein Berliner Problem. Wir haben ein Problem sozusagen der westlichen Zivilisation. Das heißt, das Ding ist richtig groß und mit dem Gesichtsausdruck, den er da macht, wird man das Problem sicherlich nicht lösen können.
Was ist denn für Sie?
Ich bin von der Sonne beschienen. Insofern kneife ich gleich das linke Auge zu, um schärfer zu... Nein, ich sehe es nicht als Systemproblem dieses Kapitalismus, weil die Gründe, die die jeweiligen Länder in eine von Populismus ausschlachtbare Situation geführt haben, so fundamental unterschiedlich sind. Sie reiben sich an einer Stelle ein bisschen.
Aber die Auswirkungen der Globalisierung, könnte man doch sagen, die haben alle gleich getroffen. Und die sind auch in allen diesen Ländern, die mit Rechts- oder mit Linkspopulismus zu tun haben, ein großer Motor, oder nicht?
Ich glaube nicht, dass Globalisierung den Leuten in allen Ländern gleichermaßen Angst macht. In manchen Ländern haben sie Angst vor Arbeitslosigkeit. Das hängt aber vielfach auch mit
dem... Hängt doch aber auch damit zusammen.
Ja, aber in Frankreich hat die Arbeitslosigkeit nichts mit der Globalisierung zu tun, glaube ich, sondern mit einer 20 Jahre lang vollkommen verfehlten Arbeitsmarktpolitik. Wenn sie Leute daran hindern, einen ersten Job zu bekommen, weil der so unfassbar teuer zu bezahlen ist und dann nicht mehr kündbar ist, dann haben sie eben 25% Jugendarbeitslosigkeit. Und im Nachbarland, das genauso der Globalisierung ausgesetzt ist, ist es 5%, weil es ein anderes Arbeitsmarktrecht gibt. Ich glaube nicht an die große These, das ist das Systemversagen von Kapitalismus oder Marktwirtschaft oder sozialer Demokratie. Das sehe ich einfach nicht. Ich sehe nur, dass in Deutschland jetzt auch sich ein Gefühl breit macht zwischen, da übertreibt eine gar nicht mal so schmale, kopfzahlenmäßig, sondern ziemlich große Elite, die glaubt, die Moral gepachtet zu haben, das Durchsetzen ihrer Ideen und ihrer, wie soll man sagen, Leitsätze, von Klimaschutz bis öffentlicher Moral, bis was darf man sagen in diesem Land, ohne dass man gleich als Stammtisch oder sonst was gebrandmarkt wird.
Deswegen
das ist die wahre Spaltung zwischen
das
oben
ganze
und unten.
Buch oben und unten, diese Frage, ob die kulturelle Identität bedroht ist oder wie sehr die gefühlte Bedrohung der kulturellen Identität Deutschland eben spaltet. Warum gibt es diese Angst oder warum haben Sie Angst um die kulturelle Identität Deutschlands?
Ich würde den Begriff Angst für mich persönlich nicht nehmen, sitze aber auch in einer privilegierten Position und sicherlich nicht mitten in so einem Viertel, das gerade kulturell meinetwegen in Duisburg oder in Ostdeutschland irgendwo oder keine Ahnung,
naja,
in Pforzheim
ja
zum Beispiel.
Nicht, ne?
Also quer durch die Republik gibt es Punkte, an denen sich kulturell sehr schnell sehr viel verändert. Und die Menschen, die dort lange gelebt haben, haben das Gefühl, hier verändert sich was, hier wird mir der Teppich unter den Füßen weggezogen. Und es gibt, finde ich, aus vielen Gründen offenkundig einen Rückschritt bei Integration, meinetwegen der nächsten oder dritten Generation von Zuwanderern. Also wenn Sie auf die Statistiken von türkischstämmigen Zuwanderern, ob mit oder deutschen oder ohne deutschen Pass schauen, erkennen Sie, dass der Bildungsfortschritt von der ersten auf die zweite Generation größer war, als von der zweiten auf die dritte. Und das ist ein echtes Problem. Und wenn sich sowas verfestigt, glaube ich, haben die Leute zu Recht mindestens die Frage, warum verfestigt sich das? Und B, was können wir dagegen tun, ohne dass wir sofort des fremdenfeindlichen Ressentiments beziehen werden?
Warum verfestigt
sich das? Sie haben vorhin ganz kurz so in unserem Nebensatz Rechts- und Linkspopulismus gesagt, so als wären das zwei gleichwertige Phänomene oder Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Ich sehe nicht, dass wir ein großes linkspopulistisches Problem haben. Ich hätte gerne einen Linkspopulismus.
Nee, in Deutschland nicht, aber in Italien und in Spanien.
Ich hätte gerne einen Linkspopulismus in Deutschland, der eine starke politische Kraft ist. Und ich hätte gerne, dass die Leute nicht vor den Asylbewerberheimen demonstrieren, sondern vor den Banken, da wo sozusagen die Demonstrationen nämlich richtig angebracht sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Angst vor der Migration, die ist, wie gesagt, ich halte Angst für ein reales Phänomen. Das erzeugt sozusagen Realität, weil Gefühle werden politisch und medial zu Realitäten. Und die entsteht aus mangelndem Vertrauen. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, in diesen Vierteln, wo der Kollege, von dem der gesprochen hat, wo es ja richtig ist, dass sozusagen Integration von Neuzugängen findet natürlich im sogenannten unteren Bereich der Gesellschaft statt und nicht im Villenviertel. Und wenn die Leute dort das Vertrauen verloren haben, dass der Staat das im Griff hat, weil die Polizisten abgezogen wurden, weil die Lehrer aus den Schulen abgezogen wurden, weil das Sozialamt nicht mehr richtig besetzt ist, weil sozusagen die gesamte öffentliche Infrastruktur, weil das öffentliche Schwimmbad irgendwie nicht mehr offen hat oder die Wassertemperatur zu... I don't know. Sie wissen, was ich meine. Wenn sozusagen eben diese Politik der schwarzen Null dafür führt, dass der Staat sich zurückzieht, dann verlieren die Leute das Vertrauen darin, dass der Staat in der Lage ist, mit solchen Problemen umzugehen.
Aber ich würde gerne noch mal kurz zurück, weil kulturelle Identität Deutschlands, fast jeder vierte in Deutschland lebende Mensch hat einen Migrationshintergrund. Ich frage mich also vor diesem Hintergrund, was ist denn die kulturelle Identität Deutschlands? Was ist mit diesen ganzen Migranten mit deutschem Pass oder ohne deutschen Pass? Also ich finde es überhaupt schwer, mit so einem Vergleichsbegriff zu operieren.
Weil wir ein Einwanderungsland sind seit ganz langer Zeit, aber immer noch nicht. Und daran ist ehrlich gesagt, Entschuldigung, da hat der Springer Verlag eifrig dran mitgearbeitet und die CDU auch, weil wir immer noch nicht begriffen haben, dass wir ein Verständnis dafür brauchen, deutsch zu sein, was offen ist für andere. Dass man sagt, wie werde ich Deutscher? Alle, die nach Kanada oder nach Amerika gehen, haben ein Bild davon, was es heißt, Kanadier oder Amerikaner zu sein, weil es Einwanderungsgesellschaften sind mit einer klaren Identität als Einwanderungsgesellschaft. Das funktioniert hier so nicht. Hier ist es immer noch so, dass man immer von Deutschen redet.
Sie können es halt auch nicht dekretieren.
Und Deutsche mit Migrationshintergrund, wo ich sage, stopp. Wenn der einen deutschen Pass hat, ist das ein Deutscher. Und full stop, mehr will ich gar nicht mehr wissen.
Ja, aber ich glaube, soweit, das können Sie nicht dekretieren. Da hat Amerika eine ganz andere Geschichte des Herkommens von Aufnahme von Zuwanderern.
Ja, aber Deutschland ja seit 70 Jahren auch fast.
Ja, aber jetzt nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass leider das auf der konservativen Seite des Spektrums viel zu spät begonnen wurde zu diskutieren. Total d'accord. Es ist auf der linken Seite des Spektrums viel zu lange ignoriert worden. Da bitte ich um Ihre Zustimmung. Dass natürlich jemand gesagt hat, nee, das ist schon toll, wenn das so eigen ist und abgeschottet, wenn die alle nur mit, wenn das unter sich bleibt, das ist vollkommen d'accord und da muss sich niemand mischen und assimilieren. Also wirklich anpassen, angleichen, war ein Schimpfwort. Ja, Leitkultur, keine 15 Jahre zurück, war ein Schimpfwort, damit konnten sie jemanden politisch tot machen, der das nur diskutieren wollte. Also da ist auf beiden Seiten echt was falsch gelaufen und hat zu ein paar Problemen geführt. Und wenn Sie auf das ganz banale Beispiel Schwimmbad zurückkommen, gibt es jetzt zwei Gründe, warum. Oder kann es zwei Gründe geben, warum in Anführungsstrichen ganz normale Familien, mit welchem Hintergrund jetzt auch immer, nicht mehr ins Schwimmbad gehen? A, der ökonomische, die Öffnungszeiten sind wirklich gekürzt worden. Das bestreite ich, dass das wirklich flächendeckend der Fall ist. Oder aber B,
in Berlin ist
da läuft...
Ja, nee, oder wird saniert.
In Berlin eben nicht.
In Berlin
weil in den Freibädern insbesondere im Sommer eine Horde von Jungbullen rumläuft, die es unmöglich macht, als Familie dahin zu gehen.
Nein, das stimmt eben nicht. Das ist ein Problem. Und pass auf, wir haben in dem Buch die Dresdner Tafel besucht, ja? Weil wir sind rausgefahren aus unseren komischen Büros da in Berlin, damit man uns auch nicht sagt, ihr guckt euch das ja alles nur so von oben an und so. Also praktisch hingefahren, haben mit den Leuten geredet. Und dann war da dieser Mann von der Dresdner Tafel. Und das war echt ein interessantes Gespräch, weil der Kollege Blome immer versucht hat, ihm reinzudrehen. Ja, mit den Ausländern kommen sie aber schon nicht klar. Und das ist schon schwierig mit den Ausländern hier. Das ist quasi analog zu dem, was er eben gesagt hat vom Freibad. Da die Ausländer, ist schon eine schwierige Sache und so. Und da hat aber der Typ von der Dresdner Tafel gesagt, sorry, wir haben solche Probleme mit den Ausländern, wie Sie versuchen, mir hier reinzudrehen, nicht. Denn die Probleme, die wir haben, und da würde ich jetzt Ihnen sozusagen quasi recht geben, weil Migration ist Arbeit, Migration ist kein Ringelpiez mit Anfassen, Multikulti ist Quatsch, das ist schon anstrengend für alle, aber es sind Probleme, die kann man lösen, die kannst du aber nicht lösen, wenn du so eine Hassblase aufpumpst.
Ja.
Ja, Sie haben versucht, den Türken zu manipulieren.
Vor allem, ich meine, man kann halt nicht sagen, weil sie Türken oder Araber sind. Also ich finde, Migrationshintergrund ist so eine wolkige Beschreibung, um es nicht rassistisch formulieren zu müssen und dann zu sagen, ja, naja, am Ende ist ja doch der Islam schuld und alles, was er mit sich gebracht hat. Aber ich wollte jetzt noch, weil wir nur noch 10 Minuten haben, Sie haben es selber schon angesprochen, dass bei dem Thema die Presse oder auch bei dem Vertrauensverlust der Menschen in die Elite, zu der Sie, glaube ich, die Presse dazu zählen, dass die da eben mitgemacht hat. Inwiefern denn?
Wir waren nicht oft genug draußen. Ich glaube, also kann ich nur von mir selber sagen und von der Zeitung, für die ich arbeite, wir haben uns bei der Prognose, kommt der Brexit, ja oder nein, getäuscht. Wir haben uns, auch ich persönlich, mich massiv getäuscht dabei, dass Donald Trump gewinnen kann oder ob er gewinnen kann. In dem Augenblick, wo er wirklich, also diese ganzen ordinären Videos 4 Wochen und die Mitschnitte 4 Wochen vor der Wahl rauskommen, habe ich eine hohe Wette abgeschlossen. Das war es jetzt wirklich für den Mann. Habe ich verloren. Und im Nachhinein war ja die Analyse der amerikanischen Medien, wir waren nicht genug draußen. Wir waren nicht genug in diesen Flyover States, wie das so schön heißt. Links eine liberale Küste und rechts eine liberale Küste. Und dazwischen ist die graue Wüste. Und da fliegt man nur drüber hinweg, Flyover States. Und deshalb sind wir und ganz viele andere, die Süddeutsche hat es auch gemacht, die Zeit auch, wir halt auch, sicherlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkhäuser auch, in die Fläche gefahren, haben mit Leuten auf Marktplätzen gesprochen, 60 Mal während des Wahlkampfes 2017. Und haben da gemerkt, dass zum Beispiel das Migrationsthema, was so in Berlin weggedimmt war, weil die Zahlen sich deutlich abgeflacht hatten, gar keine Frage, objektiv auch wirklich weniger. Und objektiv bekam im Laufe des Jahres 16, 17 die Politik das besser in den Griff. Und trotzdem mussten sie auf einem Marktplatz nur 3 Minuten mit Leuten reden und dann waren die bei dem Thema, ohne dass man sie jetzt irgendwie manipulativ dahin führen musste. Und deshalb wurde Migration, Zuwanderung, kriegen wir das hin, schaffen wir das, so ein großes Thema in der allerletzten Kurve des Bundestagswahlkampfs 2017. Und immerhin kann man sagen, das haben wir gerade noch rechtzeitig mitgeschnitten, naja, als Medien.
Also da würde ich jetzt, Entschuldigung, auch wenn das jetzt komisch klingt, da würde ich jetzt die Zeitung, für die ich arbeite, den Freitag ausdrücklich ausnehmen, denn das ist das ist der Grund, warum wir das machen, weil wir glauben, dass diese Mainstream-Medien bestimmte Realitäten gar nicht mehr wahrnehmen wollten, weil das einfach in deren Geschichte nicht reinpasst, weil diese Journalisten alle auf den gleichen Schulen sind, in die gleichen Restaurants gehen, wie die Politiker, wie die Wirtschaftsleute, über die sie berichten, weil das im Prinzip eine soziale Klasse ist und die flickt sich halt gegenseitig nicht wirklich am Zeug. Das muss man echt mal sagen, dass Presse nicht durchweg, ja, also jetzt hier nicht Lügenpresse, also Quatsch und so, aber Presse sehr weitgehend verzichtet hat auf eine unabhängige Kontrolle oder Beobachtung von gesellschaftlichen Entwicklungen. Übrigens Sigmar Gabriel, ja, der in der Analyse immer ganz stark war, in der Umsetzung ehrlich gesagt ganz, ganz schwach. Sigmar Gabriel hat gesagt, Hauptproblem der SPD, sie ist nicht mehr da hingegangen, wo es stinkt. So hat er das ausgedrückt.
Ja. Na klar.
Ich habe überlegt, dass in der Presse, also Print, sowohl wie Fernsehen oder Radio, Emotionalisierung. Auch bevor die sozialen Netzwerke richtig groß wurden, war das Programm, das man gefahren hat. Um auch schon damals zu sagen, wir wollen nicht abgehoben sein, wir wollen Nähe, wir wollen Nachvollziehbarkeit, wir wollen Niedrigschwelligkeit. Das hat dazu geführt, dass es Reportagen dann gab, also unter anderem beim Spiegel, die geschönt sind, damit sie eben mehr greifen, damit sie näher ans Gefühl gehen. Das führt vielleicht auch zu Büchern in Bildpolitik, ihrem neuesten Produkt, die überschrieben sind mit Ärger, Neugier, Freude, also auch sehr emotional. Könnte es nicht damit auch zu tun haben, dass diese Verknüpfung, also eine gespaltene Gesellschaft, die Informationen so sehr mit Emotionen auflädt und verknüpft, die dann sich ja gegenseitig eskalieren, dass das falsch ist?
Das ist eine echt total spannende Frage, über die sich, glaube ich, alle Journalisten derzeit Gedanken machen. Ich würde den Fall Relotius, den würde ich dabei echt jetzt mal rauslassen, weil das ist einfach Betrug.
Ja,
wenn wir das mit reinlegen,
klar.
Dann
ist auch keine Entschuldigung, aber hat sicherlich mit da reingespielt.
Ja, aber das, ich finde, dann können wir nicht mehr klar über das Eigentliche reden, okay, was Sie interessiert.
Meinetwegen,
und was mich interessiert auch, wie viel Emotion, wie viel Emotionalität verträgt eine journalistische Ansprache des Publikums beziehungsweise eine Aufbereitung der Probleme, die das Publikum umtreiben, die Bürger umtreiben oder die real dabei sind, zu entstehen. Und ich glaube, dass in so polarisierten Zeiten, teilweise polarisierten Zeiten und emotionalisierten Zeiten, die Ansprache die Leute bei diesem Temperaturpunkt abholen muss, um dann mit ihnen klug ins Gespräch zu kommen. Aber sie können diese Emotionen nicht ignorieren. Im Sinne von, das ist Angst, das dürft ihr nicht haben, wir erklären euch jetzt mal, wie ihr wirklich denken müsst. Und wenn ihr anfängt, da ein ungutes Gefühl im Bauch zu haben, dann habt ihr halt eben nur einen Bauch und keinen Kopf. Das ist wirklich der diametrale Fehler, das ist mir total ernst. Es ist der größte einzelne Fehler, den wir machen können, zu sagen, das hast du nur im Bauch und darum ist es nichts wert.
Aber kommt es nicht im Bauch, weil es eben ständig auch geschrieben wird oder gesendet oder weil...
Nein, weil ich sag doch, ganz kurz, ich sag doch, die Geschichte aus Dresden von der Tafel, die ich eigentlich eben noch zu Ende erzählen wollte, die hatten ein Problem mit Ausländern und zwar dergestalt, dass kleine Kinder, Ausländerkinder vorausgerannt sind und die sozusagen die Schlange an den älteren deutschen Bedürftigen vorbei und dann waren sozusagen die Deutschen immer hinten in der Schlange und die Ausländer waren immer vorne, weil die Kinder immer vorgelaufen sind.
Weil die Deutschen
sind.
Alt sind und die Ausländer jung.
Ja, ganz genau. So, pass auf, ja, jetzt, nee, jetzt ganz kurz, Entschuldigung, Problem. Herr Kollege, ganz kurz. Das können Sie jetzt zweierlei machen. Da können Sie jetzt eine große Geschichte draus machen für die AfD oder für die Bild-Zeitung und sagen, Deutsche müssen warten, Ausländer jetzt zuerst oder so. Das kann man machen. Dann hat man es riesengroß aufgeblasen. Das ist der gleiche Sachverhalt, nur ganz fies und verhetzend und hasserfüllt dargestellt. Oder Sie können das so machen, wie der Kollege in Dresden das gemacht hat in der Tafel. Und gesagt, okay, ist ein echtes Problem. Das ist jetzt ein Managementproblem und ein Organisationsproblem. Und das können Sie Passportote nehmen für die gesamte Migrationsfrage. Das ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen. Und er hat das Problem gelöst und es gab dann kein Problem mehr.
Aber wer ist schon für Verhetzen? Das ist doch Quatsch, das ist doch keine Kategorie.
Naja, also die Moment,
die denn das Problem ist, wenn das Problem nicht nur aus den Augen der Betroffenen, älteren Einheimischen ist, neuerdings stehen wir jetzt immer hinten in der Schlange, die Wartezeit hat sich verdreifacht, weil eine neue Gruppe hinzugetreten ist, die da sich etwas zunutze macht, in Anführungsstrichen, und sei es nur den Umstand, dass sie eben mit Kind und Kegel an die Tafel kommen, dann ist das ein reales Problem, dass sich sofort, wenn sie es nicht schnell gelöst kriegen, wie der Kollege das da gemacht hat, natürlich in einen Verteilungskonflikt übersetzt, der in den Satz münden könnte, den wir alle kennen, so infam er ist, für die tut ihr alles, für uns tut ihr nichts. Und den Satz müssen sie zumindest deswegen ernst nehmen, weil er sich in reale Wahlentscheidungen übersetzt. In Sachsen könnten Sie bei der Landtagswahl auf einen Moment zulaufen, wo Sie ohne die Linkspartei und ohne die AfD keine Regierung mehr bilden können. Viel Spaß dabei. Und das kommt auch daher, finde ich, dass bestimmte emotionale Aufwallungen des Publikums, der Leute, nicht lang genug ernst genommen wurden. Und dann kommen meinetwegen auch noch soziale Probleme hinzu. Aber der Brandbeschleuniger war das.
Letzter Satz, Herr Augstein, bleibt Ihnen, weil wir sind schon am Ende.
Es gibt in Frankreich, wo das Gelbwestenproblem ja bekannt ist, wo die Champs-Élysées anzünden, einen Sozialgeografen, einen Geograf, ja, einen Erdkundeexperte, der gesagt hat, die Chance, dass einer Le Pen wählt, dass einer rechts wählt, dass einer faschistisch wählt, die wächst mit der Entfernung zum nächsten Bahnhof. Ja? In dem Satz ist für mich alles drin. Wenn Sie die Leute am Rand lassen, in der Peripherie, im Grunde in den Leuten signalisieren, ihr interessiert uns den Scheißdreck, wir brauchen euch nicht mehr, dann machen die Leute halt auch politisch Scheiße.
Und Bahnhof kann synonym sein für Arzt, Schule und so weiter. Vielen Dank, Augstein Blume, für Ihren Besuch. Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Ihr Applaus. Danke.